Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 1. Ideologie im Film. Mit Wolfgang M. Schmidt.
Hallo Wolfgang. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Wolfgang M. Schmidt. Ich betreibe seit 2011 den YouTube-Kanal Die Filmanalyse und dort bin ich den Ideologien auf der Spur, die freiwillig oder unfreiwillig sich in Filmen versteckt haben.
Erklär uns doch mal zum Start, was ist eigentlich Ideologie und wie funktionieren Ideologien?
Ideologie ist ein sehr schillernder Begriff. Sicherlich kann man es sich einfach machen und sagen, Ideologie ist falsches Bewusstsein. Das setzt aber voraus, dass es auch so etwas wie ein richtiges Bewusstsein gibt. Und da beginnt schon das, worüber man dann streiten kann. Man kann Ideologie auch ein bisschen neutraler vielleicht fassen mit Weltanschauung. Man kann davon ausgehen, dass wir alle Ideologien in uns tragen. Manche tun das bewusster, manche unbewusster, manche Ideologien sind jene, denen wir Glück wünschen, dass sie sich durchsetzen mögen. Bei anderen sind wir da sehr skeptisch. Das heißt, Ideologiefreiheit ist schon mal eine Illusion, die es nicht geben kann. Aber was sicherlich für ein kritisches Bewusstsein vonnöten ist, ist, dass man zur Selbstreflexion und zur Selbstkritik fähig ist und dass man also den Standpunkt, von dem man ausspricht und auch Ideologien artikuliert, dass man sich dessen immer sehr gewahr ist. Und Ideologien aber haben natürlich diese Funktion auch oder haben die Möglichkeit, so zu wirken, dass das Denken, das selbstständige Denken eigentlich ausgeschaltet wird, dass es solche Glaubenssätze sind, die unhinterfragt reproduziert werden und die mitunter Furchtbares anrichten können. Denn jedes Verbrechen politischer Natur muss kombiniert werden mit einer Ideologie, damit es dann auch getragen wird, mehrheitlich oder zumindest von einer bestimmten Gruppe und auch verschiedene Regierungssysteme, Gesellschaftssysteme, Wirtschaftssysteme basieren auf Weltanschauungen, die sehr schnell zur bloßen Ideologie werden können. Und all das ist aber etwas, was nicht von einem klaren Subjekt oder von wenigen Subjekten ausgeht oder gemacht wird. Das heißt, Ideologiekritik zu betreiben bedeutet, gegen Verschwörungstheorien zu sein. Also nicht ein ominöser Think Tank denkt sich die Ideologien aus, sondern das System selbst bringt sie hervor, wenngleich es dann in diesem System auch mächtige Akteure gibt, zum Beispiel Filmproduzenten.
Du hast gerade gesagt, Ideologie wohnt uns allen inne und wird gesamtgesellschaftlich und damit eben auch im Film reproduziert bzw. produziert. Würdest du sagen, Ideologie wird häufiger aktiv durch Schaffende wie Regieführende, Produktionsgesellschaften oder zum Beispiel die Person hinter der Kamera produziert? Oder sickert sie eher so nebenbei im Schaffungsprozess ein?
Theodor W. Adorno ging nicht mehr von der Intention des Autors aus, sondern fragte nach der Intention des Werks.
Die Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer erscheint im Jahr 1944. Im Kapitel Kultur, Industrie, Aufklärung als Massenbetrug untersuchen die Autoren die Produktion und Funktion von Kultur im Spätkapitalismus. Mit dem Begriff der Kulturindustrie ersetzen die Autoren ihren ursprünglich genutzten Begriff der Massenkultur. Da alle Kultur zur Ware verkomme, definierten sich Kunst und Kulturgüter statt über ihre Ästhetik nun über ihren ökonomischen Wert. So würde das Ästhetische selbst zur Funktion der Ware. Diese Warenförmigkeit sowie die Ideologie derselbigen können als die beiden zentralen Dimensionen kapitalistischer Vergesellschaftung beschrieben werden. Dabei fungiert die Kulturindustrie als Herrschaft von oben, die gleichsam integrierend wirkt und durch ihre Produktion auch die Rezeption bzw. den Konsum reguliert.
bei einem Roman können wir sicherlich noch relativ klar Rückschlüsse ziehen auf denjenigen, der es hergestellt hat. Es ist nämlich der Autor. Während wir beim Film schon unsere Probleme haben, du hast schon einige aufgezählt, die da mitwirken, und wir könnten jetzt noch etwa 100 weitere nennen, die dazu nötig sind, um einen Film zu machen, und dann wird es schon schwierig. Wovon man sehr selten ausgehen kann, ist, dass in Filmen eine Ideologie durch den Regisseur in Reinform umgesetzt wird. Denn es ist beim Film nicht so, dass einer die einzige Macht hat, um das umzusetzen. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, ob es wirklich gelingt. Man muss also von einer Ideologie ausgehen, die in den Film es geschafft hat, beziehungsweise die Gesellschaft, in der der Film produziert wurde, ist durch verschiedene Ideologen, ist durch verschiedene Ideologien geprägt. Die Gesellschaft ist ideologisch aufgeladen und sie bringt dann auch entsprechende Filme hervor. Also es ist eher ein unbewusster, unfreiwilliger Akt, wenngleich man auch bei einigen Regisseuren sicherlich Weltanschauungen oder Ideologien finden kann, die sich dann auch in den Filmen ausdrücken. Aber das ist eigentlich nicht so relevant, denn dann müssen wir ja immer genau wissen, wofür jetzt der Regisseur steht und brennt. Und das wissen wir meistens nicht, oder die Aussagen sind höchst widersprüchlich. Insofern kommen wir also mit der Intentionsidee überhaupt nicht weiter, bezogen auf einzelne Akteure. Wir müssen uns vielmehr fragen, inwieweit sagen diese Filme etwas über unsere Gesellschaft aus? Sind sie Spiegel der Gesellschaft? Also was ist das für eine Gesellschaft, die solche Filme hervorbringt? Es ist nämlich nicht einfach nur Spiegel, sondern ich würde sagen, der Film ist dann auch, wenn er ein populärer Film ist, ein Konzentrat der vorherrschenden Ideologien. Adorno hat das so schön gesagt, Kunstwerke können das können eine unbewusste Geschichtsschreibung sein. Und ich glaube, das kann man sehr gut übertragen. Eine gewisse Zeit bringt gewisse Filme hervor.
Auch wenn du in modernen Werken in der Regel von einer nicht intendierten Ideologieproduktion ausgehst, könntest du uns, bevor wir uns dann vertieft diesen widmen, einige berühmte Beispiele nennen, in denen Ideologie ganz aktiv propagiert werden sollte, sodass wir diese als Gegenentwurf vor Augen haben?
Das, was uns allen als erstes einfällt, sind sicherlich die Propagandafilme. Und nehmen wir gleich einen der schlimmsten überhaupt, Jud Süß. Wer hat also jetzt dort die Regie eigentlich geführt? Natürlich Veit Harlan, der ein sehr angesehener Regisseur im Nazi-Deutschland war. Und zugleich hat er aber von der Partei von Goebbels den Auftrag bekommen, diesen Film zu machen. Also in gewisser Weise war der Auftrag, bring einen Film, der die antisemitische Ideologie unters Volk bringt. Und das hat Veit Harlan dann ausgeführt. Inwieweit Veit Harlan Antisemit war als Mitläufer oder glühender Anhänger, das ist eine Frage, mit der könnten wir uns jetzt beschäftigen, die führt uns aber in dem Sinne nicht weiter. Wichtig ist zu sagen, dieser Film wurde tatsächlich als Propagandafilm gedreht, um den Hass auf die Juden in der deutschen Bevölkerung zu schüren. Und das ist auch ein Beispiel für ein, in Anführungszeichen, sehr gelungenes Werk, weil man tatsächlich es geschafft hat, damit einen sehr populären Film zu drehen, der sehr gut gemacht ist. Wenngleich wir da aber auch schon wieder sehen, dass der Film mitunter etwas produziert, was ich einen Überschuss nennen würde, einen ideologischen, nämlich es gibt, zumindest ist das anekdotisch abgesichert, Briefe aus der Zeit von Zuschauerinnen, die sich in die Hauptfigur, die eben Oppenheimer ist, verliebt haben beziehungsweise Sympathien mit dieser Figur hatten, obwohl das Gegenteil der Fall sein sollte. Aber es war so großartig gespielt, dass also der Film da einen Überschuss produziert. Das heißt, das wäre ein ganz klares Beispiel dafür, dass es hier einen Auftrag gab und dieser Auftrag wurde dann in gewisser Weise erfüllt, bis auf ein paar Überschüsse, auf die ich jetzt kurz eingegangen bin.
Schon 1933, dem Jahr der Machtübertragung an die NationalsozialistInnen, wurde begonnen, den deutschen Film unter Joseph Goebbels Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zu zentralisieren. Der ganze Industriezweig wurde in den Folgejahren zwar verstaatlicht, behielt jedoch seine privatwirtschaftliche Auslegung bei, sodass die Filmindustrie weiterhin auf wirtschaftliche Erfolge angewiesen war. Dies ist einer der Gründe dafür, warum den größten Anteil an den Produktionen nicht die antisemitischen und Propagandafilme hatten, sondern Unterhaltungsfilme, wie beispielsweise der 1944 erschienene Film Die Feuerzangenbowle. Die Produktion mit Heinz Rühmann läuft bis heute unkommentiert als vermeintlich unpolitischer Film im deutschen Free TV. Jud Süß von Veit Harland aus dem Jahr 1940 wurde hingegen von der Reichsregierung als Propagandafilm in Auftrag gegeben. Den Erfolg des Films hält Goebbels in seinem Tagebuch wie folgt fest: Harlan-Film, Jud Süß, ein ganz großer, genialer Wurf. Ein antisemitischer Film, wie wir ihn uns nur wünschen können. Ich freue mich darüber.
Dann wäre vielleicht als zweites zu nennen ein Film wie Ein Mann sieht Rot. Das ist ein Film mit Charles Bronson. Da wird einem Mann übel mitgespielt, besonders seiner Frau und seiner Tochter. Die werden nämlich vergewaltigt und ermordet. Und dieser Mann wird dann zum großen Vigilanten. Er sagt, der Staat schafft es nicht mehr, also muss ich Selbstjustiz üben. Und das setzt sich dann über viele Filme fort und er ist dann derjenige, der immer aufräumt, wo der Staat, wo die Polizei versagt. Auch hier würde ich sagen, ist schon ganz klar, wir sind in den 70er Jahren, dann später in den 80er Jahren, diese Idee von Law and Order, von einem liberalen Waffenrecht und all dem ganz deutlich intendiert in diesem Film. Also der Film hat nicht eigentlich die Absicht, uns darauf hinzuweisen, dass Selbstjustiz keine so gute Sache ist. Also auch da könnten wir das sehr stringent sehen. Wir können sicherlich auch einen gewissen christlichen Fundamentalismus in Mel Gibson-Filmen sehen. Auch das wäre ein Regisseur, von dem wir eine Haltung wissen. Wir wissen, dass er Republikaner ist, dass er ein sehr Rechter ist und dass er entsprechende Filme dann auch macht. Ja, das ist alles ganz richtig, aber wir sehen zum Beispiel bei seinem Kollegen Clint Eastwood, der wahrscheinlich politisch gar nicht so viel anders drauf ist, dass das sehr viel ambivalenter wird, wenn man sich beispielsweise Gran Torino ansieht oder auch sonst das Spätwerk von Clint Eastwood, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es sich mit der republikanischen Ideologie gemein macht.
Danke für die sehr klaren und sehr drastischen Beispiele. Jetzt zur Frage, die dann auch immer stark unter deinen Kritiken diskutiert wird. Wo bricht reaktionäre Ideologie unbeabsichtigt in populären Filmen durch und wie äußert sich das? Nenn uns gerne Klassiker, aber auch ein paar aktuelle populäre Filme, damit die Bandbreite klar wird.
Ja, man kann in einigen Filmen sehen, wie die Macher der Ideologie auf den Leim gehen, wie sie sicherlich nicht dort sitzen und sich finstere Gedanken machen und diese dann versuchen, auf die Leinwand zu bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass Bora Daktekin bei seiner Fakio-Goethe-Reihe tatsächlich die Idee hat, deutlich zu machen, wie sehr die Arbeiterklasse und vor allem die prekär Lebenden zu verachten sind. Und dennoch ist das ein Film, der unglaublich nach unten tritt. Er versucht zugleich ja mit Humor uns eine andere Welt zu zeigen, ein Milieu, das sonst eigentlich nicht so im deutschen Film vorkommt. Aber offenbar ist niemand am Set in der Lage gewesen oder willens gewesen zu durchschauen, dass man natürlich dort einen üblen Klassismus verbreitet. Ich würde auch einem Film wie Forrest Gump nicht unterstellen, dass hier ein Ideologe am Werk war, sondern dass man aufgrund einer, sagen wir, recht verqueren Welt- und Geschichtsauffassung dazu gekommen ist, alles in kleine Portionchen einzuteilen und in ja so Insta-kachelmäßige Philosophie zu verpacken. Wenn jemand sagt, dass das Leben wie eine Pralinenschachtel ist, dann ist das eine Metapher, die relativ leicht zu verstehen ist. Würde man ein bisschen mehr Gehirnschmalz darauf verwenden, würde einem sehr schnell klar werden, dass das nicht weit trägt. Aber wenn man das dann tatsächlich zum Konzept eines Films macht, wenn man glaubt, man könne jetzt mit so einer schlichten Figur, die durch das Leben stolpert und immer wieder ins Glück hineinfällt, man könne damit einen unpolitischen, sentimentalen Film machen, dann irrt man sich, wenn man plötzlich diesen Protagonisten dann auch noch in Vietnam kämpfen lässt, wenn er er plötzlich an der Seite von Präsidenten erscheint. Dann findet also eine Legitimierung der Herrschaft und von Kriegsverbrechen statt, ohne dass das jetzt zunächst groß intendiert ist, aber das passiert dann. Und ein Beispiel, das mir auch einfällt, ist, dass wir nochmal sehen sollten, dass die Regisseure oder Drehbuchautoren natürlich zur Verantwortung zu ziehen sind für das, was sie da produzieren, aber in gewisser Weise zeigen sie sich auch immer in großer Ahnungslosigkeit. Ich erinnere mich an den Film Das Streben nach Glück mit Will Smith. Will Smith spielt dort einen Mann, der in seiner Selbstständigkeit immer mehr in die Pleite hineinschlittert und dann aber versucht, durch ein Praktikum als Investmentbanker groß rauszukommen. Aber zwischendurch rutscht er fast in die Obdachlosigkeit ab und er hat aber dann Erfolg. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Das spielt während der Ronald Reagan-Ära. Und dies ist ein Film, der so ideologisch durchtränkt ist von Neoliberalismus, dass man es kaum aushalten kann. Wenn man sich aber dann beispielsweise den Audiokommentar des Regisseurs anhört, dann hat man nicht den Eindruck, als wisse dieser Regisseur überhaupt, was der Neoliberalismus ist. Und das ist etwas, was sehr erstaunlich ist. Also gerade da, wo die Filme so besonders sentimental, süßlich und kitschig werden, da stabilisieren sie besonders stark den Status quo.
Wenn wir jetzt beide Arten der Ideologie, Reproduktion und Produktion vor Augen haben, was findest du gefährlicher für den Weg zu einer emanzipierten Gesellschaft? Die intendierte Propaganda oder den Film, der ohne Intention einen Status quo stabilisiert bzw. reaktionäre Vorstellungen sogar verbreitet?
Letzteres ist viel gefährlicher. Und da können wir in gewisser Weise Goebbels zustimmen, der sehr gut verstanden hatte, wie die ideologische Wirkung von Filmen funktioniert. Immer wieder hat er in seinen Tagebüchern darüber reflektiert, dass die deutschen Filme oft ideologisch sind, aber in dem Sinne, dass dort Ideologie verkündet wird. Und Goebbels hielt das nicht für besonders wirksam. Er wollte, dass sich das im Handeln einstellt und dass es wie selbstverständlich aufgenommen wird, dass es also gar nicht mehr als Ideologie erkannt wird und dann die volle Wirkung entfalten kann. Und ich glaube, dass der sich ja sehr gut mit Hollywood auskannte, da ein Prinzip gesehen hat, nämlich dass man durch Handlung und nicht durch Predigt versucht, ideologisch in die eine oder andere Richtung zu steuern. Und sobald das aber, wie Goebbels das dann wollte, intendiert ist, wird das tatsächlich ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube aber, dass tatsächlich diese Filme, die wir so als gegeben hinnehmen, dass wir diese offizielle Botschaft, die die Filme haben, so schlucken, weil wir gerade gerührt sind oder weil wir mit den Figuren lachen. Das ist das eigentlich Gefährliche. Wir können uns ja über einen Film wie Pretty Woman verständigen. Was ist das eigentlich für eine eigenartige Rettung, die da stattfindet? Man kann sagen, ja, die Frau arbeitet in prekären Verhältnissen als Prostituierte, aber die Alternative, die der Film ihr bietet, ist, dass sie einen reichen Mann sich angelt und sich dann seiner Idee von Zusammenleben unterwirft. Und das wird aber nicht so reproduziert. Im Übrigen gilt das ja nicht immer nur für die schlechten Ideologien. Ich würde sagen, dass Abermillionen Menschen Dirty Dancing hunderte Male gesehen haben und nicht einmal verstanden haben, dass das durchaus ein klassenkämpferischer Film ist, dass das auch ein sehr liberaler Film ist, weil es hier um eine Entkriminalisierung von Abtreibungen geht. Dass das aber in der Rezeption ausgeblendet wird, ist auch dem geschuldet, dass man so oft glaubt, man sehe dort nur den Unterhaltungsfilm und so gehen manchmal dann so subversive Botschaften verloren oder ein Status quo wird als solcher immer wieder anerkannt. Und das geht bis in den Kinderfilm hinein. Warum wird eigentlich die ganze Zeit vehement das Eigentum eines Grafen verteidigt in der Bibi und Tina-Reihe? Und wenn man mir sagt, naja, das ist alles ein bisschen weit hergeholt, dann würde ich sagen, nein, es ist ja in diesen Filmen ganz dezidiert drin. Wir wissen nicht, warum es so drin steht, aber wir finden es so vor. De facto könnte man ja im Reich der Fiktion eine andere Welt entwerfen. Das findet aber nicht statt. Und da stimmt es wieder, was Adorno sagt, dass wir es damit so einer unbewussten Geschichtsschreibung zu tun haben. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen globaler ansehen, müssen wir auch konstatieren, dass wir ja in eine irgendwie anders geartete Weltordnung eingetreten sind. Das heißt, diese unipolare Weltordnung, in der Westen so dominant ist, das ist etwas, was sicherlich von vielen schon als Auslaufmodell deklariert wird. Zumindest können wir feststellen, dass die Welt multipolarer geworden ist. Und das bedeutet jetzt, dass natürlich sehr viele große Länder auch Filme produzieren. Aber es ist ja auch so, dass Hollywood nach wie vor tonangebend ist und dass diese Hollywood-Filme weit verbreitet sind in der gesamten Welt. Man konnte diese unipolare Weltordnung mit entsprechender westlicher Weltanschauung oder Ideologie füttern, als es so war, dass man the only game in town war. Nun aber muss man sehen, dass diese Filme auch in, sagen wir, eher autokratisch geführten Ländern auch populär sein können. Was man also tut, ist, die Filme zu entpolitisieren in der Form, dass man nicht mehr so oft die Freiheitsstatue oder so sieht. Aber vor allem auch zeigt man auf, dass es eigentlich immer, egal wo, an welchem Ende der Welt, um den Kampf zwischen Gut und Böse geht, dass die Familie das Allerheiligste ist und an die Familie schließt sich dann gleich auch so eine clanartige Struktur an, wie zum Beispiel in Fast and Furious. Und so wundert es nicht, dass egal wo diese Filme laufen, sie überall erfolgreich sind, obwohl sie aus Hollywood produziert in die Welt verschifft werden.
Wir sollten auf jeden Fall gleich noch über die Internationalisierung des Films sprechen, wenn du das schon ansprichst. Aber vielleicht noch kurz davor. Glaubst du, es haben progressive Ideologien in der Rezeption und Reproduktion schwerer, als es konservative oder reaktionäre Ideale haben? Ich finde konservative Ideale ja bei Disney oder Fast and the Furious quasi überall eigentlich im Kino. Oder liege ich da einfach falsch?
Ich würde es so formulieren, sie hatten es schwerer, weil man den Unterhaltungsfilm oft nur als Unterhaltung wahrgenommen hat. Dadurch, dass wir jetzt eine Politisierung von fast allem wahrnehmen, und wir können jetzt lange darüber streiten, woher kommt die eigentlich, können wir feststellen, dass nun jeder Film politisiert wird und jede Beziehung, die wir auf der Leinwand sehen, zwischen welchen Geschlechtern auch immer, wie sie angeordnet ist, dass das sofort Debatten auslöst, dass das also jetzt etwas ist, auf das unser Blick gelenkt ist, worauf auch die Studios blicken. Das heißt, jetzt erleben wir eigentlich eine Repolitisierung, was auch dazu führt, dass man sich ältere Filme wieder vornimmt und dann zum Beispiel erkennt, Dirty Dancing ist eigentlich progressiv. Manche Sitcoms möglicherweise, die man früher gern konsumiert hat, erscheinen heute in einem etwas anderen Licht mit der heutigen Brille drauf. Aufgeblickt. Das heißt, diese Politisierung von allem hat sehr stark dafür gesorgt, dass man jetzt auch die progressiven oder nicht progressiven Inhalte erkennt. Das heißt, dieses sehr unbewusste Sehen, was davor stattgefunden hat, bevor es diese Politisierung gab, das war etwas, was jetzt der Vergangenheit angehört. Ich glaube, dass diese Status quo bestätigenden Filme deshalb wirkten, weil man sie gar nicht als politisch wahrnehmen musste, während man diese Politisierung, die es in Dirty Dancing gibt, doch sehr bewusst auch mit nachvollziehen muss, um diesen politischen Gehalt dann auch bei sich ankommen zu lassen. Und da ist die einfachere Rezeptionshaltung einfach nur das Tanzen und das Singen zu genießen.
Würdest du eigentlich sagen, dass das Konzept Product Placement und die hohen Produktionskosten, die immer weiter steigen im Film, reaktionäre Ideologieproduktion verstärken? Du hast ja Fuck You Goethe angesprochen, da fällt mir der zweite Teil ein. Da sitzen am Ende alle bei McDonald's und der Burger löst alle Klassen- und Milieuunterschiede einfach auf.
Also reaktionär im Sinne von kapitalistisch, ja. Also reaktionär jetzt nicht unbedingt, was die Lebensstile anbelangt. Also da gibt es, glaube ich, jetzt auch selbst im deutschen Film eine viel größere Pluralität im Mainstream. Was aber auch bedeutet, dass ein bisschen die Nische, wo man wirklich radikal war, immer mehr ausgedünnt wird, wo fast nichts mehr stattfindet, wo man jetzt eigentlich auch so eine solide Verwaltung des Nichts hat. Was ich schon denke, ist, dass durch das Product Placement man eigentlich fast dazu übergehen kann, zu sagen, der Markt führt Regie. Und so ist es in gewisser Weise immer gewesen, denn der Film ist ein kommerzielles Produkt, ist zu teuer, als dass man ihn einfach mal so drehen könnte, sondern man braucht Gelder und man ist abhängig von einem Publikum. Und das macht ihn ja auch ideologisch anfällig und interessant. Das wird durch das Product Placement noch einmal zunehmen. Und wir sehen ja schon, wie die Dialoge sich in den letzten Jahren unglaublich hin zu den einzelnen Produkten gewendet haben. Und wenn wir uns auch ansehen, was die Streaming-Dienste so planen, dann kann man davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viele Produktionen sehen, in denen man gleich In-Shop-Käufe tätigen kann. Das heißt, ich sehe das Hemd, das George Clooney trägt und kann es mit einem weiteren Klick dann in den Amazon-Warenkorb legen.
Dann jetzt nochmal zur Internationalisierung des Kinos und zur neuen unilateralen Welt. China ist als System ja auch im Kinosektor auf dem Vormarsch, sowohl als Produzent, aber auch als Markt. Für den Markt selbst in China lässt das System nur 34 ausländische Filme im Jahr zu und die Zulassungen werden eher dahingehend verteilt, wenn ein Film entweder gefälliger über das Regime spricht oder sogar im Regime produziert. Wird der Aufstieg autoritärer Regime und Politiken mehr aktive Ideologieproduktion in Filmen fördern?
Ich gehe fest davon aus, es gibt einen Riesenmarkt dafür. Der Markt wird dann zum Teil auch geschaffen, wo er noch nicht da ist. China ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass da eine enorme Militarisierung stattgefunden hat, dass man also viele Blockbuster erzählt mit Heldengeschichten von Soldaten, Geschichten, die einem sagen, wo immer du als chinesischer Tourist in Gefahr auf der Welt geraten könntest, sei dir sicher, China, die Armee holt dich da wieder raus. Solche Filme gibt es, die Wolf-Warrior-Filme wären zu nennen. Aber auch Indien ist interessant. Dort gibt es ja zum Beispiel auch Remakes von westlichen Filmen, zum Beispiel Forrest Gump. Und der indische Forrest Gump läuft dann auch bei seinem langen, langen Lauf hin zu sich selbst auch an einem Plakat von Modi vorbei. Also auch da sehen wir, wie diese grundsätzlichen narrativen Strukturen aus Hollywood sehr leicht anpassbar sind. Ob das wiederum dazu führt, dass auch US-Filme stärker in diese Richtung gehen, also ob zum Beispiel dieser Konfrontationskurs, der von Biden angestrebt wird in Bezug auf China, sich nun in den Filmen auch zeigen wird, das bleibt abzuwarten, denn noch versucht man natürlich eine Doppelstrategie. Der westliche Filmmarkt ist nicht so groß, er schrumpft auch eher, während wir ganz viele Märkte haben, die sich gut entwickeln. China, Indien, aber auch arabische Staaten. Da kann man von ausgehen, dass man in Hollywood sehr genau darauf achtet, dort auch noch stattzufinden. Insofern glaube ich, dass man dort diese Art der alten Propaganda vorerst nicht machen wird. Das wird nicht so sein wie das 80er-Jahre-Kino mit Red Dawn beispielsweise.
Ich habe heute gelernt, wir sind umgeben von autoritärer Ideologie im Film und wir werden uns auf einiges mehr an autoritärer Ideologie einstellen müssen. Was würdest du sagen, wie kann sich eine Gesellschaft, die progressiv sein möchte, auf diese autoritäre Ideologie im Film vorbereiten und mit ihr auch emanzipatorisch umgehen? Ich meine, damit wir am Ende vielleicht nicht mehr in die Fallen von Forrest Gump und das Leben ist schön tappen.
Nun, es ist so, dass es darum geht, den Einzelnen aufzuklären, damit er in der Lage ist, dieser Ideologie zu widerstehen. Und dann würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, kann man, wenn man diese Selbstaufklärung geleistet hat, auch das Ganze noch genießen. Also wir alle kennen es, dass wir doch gerne Dirty Harry zusehen, obwohl er sicherlich nicht der progressivste Charakter ist. Und auch viele John Wayne-Filme sind nicht nur unter heutigen Gesichtspunkten betrachtet, nicht so ganz lupenrein. Aber wir müssen auch anerkennen, dass das Kino ein Ort ist, wo wir auch gewissen Sehnsüchten, Trieben, Wünschen nachgehen können, die möglicherweise aus guten Gründen in einer fortschrittlichen Gesellschaft nicht mehr so präsent sind. Wir werden alle uns einig sein, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der Selbstjustiz ein probates Mittel ist. Und doch würden wir vielleicht nicht nur die ganze Zeit auf der Leinwand dem Rechtsstaat bei der Arbeit zugucken wollen, auch wenn es diese für mich irrsinnige Liebe zum Tatort in Deutschland gibt. Ich gucke dann am Ende doch lieber Charles Bronson, der nochmal das große Kaliber auspackt. Insofern müssen wir sagen, auf der Leinwand kann sehr viel mehr passieren. Wichtig ist unsere Haltung dazu. Und da sehe ich tatsächlich ein großes Problem, da diese Filme, wenn sie populär sind, unglaublich damit arbeiten, dass sie uns übermannen, dass wir uns darin verlieren, dass wir nicht mehr diese kritische Reflexion eintreten können. Und dieses Gut-Böse-Denken zum Beispiel, das man sowohl bei Harry Potter wie bei Herr der Ringe eigentlich durch die ganze Hollywood-Geschichte hindurch sehen kann, das ist etwas, was so sehr funktioniert durch starke Emotionalisierung, dass wir ja sogar merken, wie das nach außen getragen wird und man plötzlich Geopolitik so betrachtet, als sei man in einem Herr-der-Ringe-Film. Da sehen wir also eine ganz große Gefahr. Insofern ist also die ideologiekritische Arbeit vorher zu leisten und dann kann man auch ideologisch bedenkliche Filme genießen, wenn sie denn gut sind. Forrest Gump ist auch wirklich kein guter Film.
Ich bedanke mich bei Wolfgang für das sehr spannende Interview und natürlich bei allen Zuhörenden. Wolfgangs YouTube-Kanal, die Filmanalyse sowie seine anderen Social-Media-Kanäle haben wir in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 1: Ideologie im Film mit Wolfgang M. Schmidt. In der nächsten Folge sprechen wir mit Pia Lamberti über Desinformation und Fake News. Redaktion hatte Tillmann Schröder, redaktionelle Unterstützung Antonia K., Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.